Liebe Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der heutige Predigttext. Falscher Predigttext. Soll ich nochmal starten hier? Ich freue mich, dass ich euch heute mit dem Wort dienen darf. Ich darf euch auch herzlich von meinem Bruder und der Ältestenschaft aus Osnabrück grüßen. Warum kann ich das? Obwohl wir uns kaum kennen. Weil ich denke, dass wir eine gemeinsame Hoffnung teilen. Wir können gemeinsam den gleichen herrlichen Gott anbeten in diesem Gottesdienst. Weil wir eine gemeinsame Hoffnung teilen. Und das ist auch der Titel meiner heutigen Predigt. Eine Hoffnung, die den Tod sogar überwindet. Und darum geht es heute in meiner Predigt über den Propheten Jona. Auch er hatte eine besondere Hoffnung, aber bevor ich dazu komme, möchte ich die Geschichte von Jona noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen. Knapp 800 Jahre vor Christi Geburt, da sprach Gott eines Tages zum Propheten Jona, der im Bergland Israels wohnte: Geh, mach dich auf nach Ninive, predige ihnen, dass ich bald über sie das Gericht bringe. Predige ihnen meinen Zorn. Nun, Ninive lag vom Bergland Israels so circa 1200 Kilometer entfernt. Und Gott wollte nun endlich nach langer Zeit das böse Handeln der Assyrer, die dort lebten, bestrafen. Und das klingt nun erst einmal hart, aber Gott steht es eben zu, als Schöpfer der ganzen Menschheit und des ganzen Universums tatsächlich über Menschen und Völker zu richten, ob nun erst nach ihrem Tod oder bereits vor ihrem Tod. Und Ninive war die damalige Hauptstadt der Assyrer. Die führten immer wieder Krieg mit den Israeliten. Und heute befindet sich an genau dieser Stelle die so oft und heftig umkämpfte Stadt Mosul, von der ihr bestimmt bereits in den Nachrichten gehört habt. Und damals wie heute will man da, ob nun als Jude oder als Christ, ungern hinreisen. Man weiß nicht, was die Menschen dort mit einem machen, wenn man anders aussieht, einen anderen Glauben hat. Wie reagieren die Menschen auf uns, wenn wir mit ihnen über Gott sprechen? Oder haben die Leute in Mosul, damals Ninive, es überhaupt verdient, dass wir uns aufmachen zu ihnen, um ihnen von Gott zu erzählen, selbst wenn es Gottes Zorn ist, von dem wir ihnen berichten? Und heute könnten wir uns hier in Berlin fragen, in eurer Nachbarschaft, in eurem Stadtteil, in der ganzen Stadt Berlin oder in Brandenburg und in ganz Deutschland, haben die Menschen es hier überhaupt verdient, dass wir uns zu ihnen aufmachen, dass wir unsere Hemmungen überwinden und mit ihnen über Gott sprechen? Nun, Jona meinte, darauf eine Antwort zu haben, auf den Befehl Gottes. Und er wollte daher den Assyrern, die so verhasst waren in seinen Augen, nicht die Gerichtsbotschaft übermitteln. Schließlich waren sie ja Feinde. Und er wusste, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lassen würde, wenn die Niniviten Buße tun würden, nachdem sie diese Gerichtsbotschaft gehört hätten. Und das gönnte Jona den Assyrern einfach nicht. Und daher missachtete er ganz absichtlich den Befehl Gottes. Und er machte sich genau in die entgegengesetzte Richtung auf. Im heutigen Spanien liegt das Tarsis, wo er hin wollte. Und Aus Jonas Sicht lag das genau am anderen Ende der Welt. Damals am anderen Ende der Welt, der bekannten Welt. Aber wie heißt es so schön? Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und so ließ Gott auf dem Weg von Jona, als er auf dem Schiff unterwegs war, auf dem Mittelmeer, einen starken und heftigen Sturm aufkommen. Und das Schiff drohte zu kentern. Und nach einigem Hin und Her gab Jona zu, der im Schiffsbauch, unten, ganz im Inneren des Schiffs sich befand, gab er zu, dass der Sturm aufkam wegen ihm, wegen seinem Ungehorsam. Und daher schlug er einfach vor, dass man ihn zur Strafe über Bord werfen sollte. Aber das wollten die Seeleute nicht und so ging es noch ein bisschen hin und her, bis sie letztlich keine andere Möglichkeit mehr hatten und ihn tatsächlich über Bord warfen ins tosende Meer. Und so plötzlich, wie der Sturm aufkam, so schnell beruhigte er sich auch wieder. Die Schiffsleute waren nun von einem auf den anderen Augenblick plötzlich gerettet. Sie hatten vorher schon alles über Bord geworfen, was ging. Nun kam Ruhe und sie lobten Gott für ihre Rettung. Aber Jona erging es ganz anders. Jona erging es ganz entgegengesetzt. Ihm ging es schlecht. Und davon berichtet er uns im zweiten Kapitel. Und jetzt möchte ich dieses zweite Kapitel vorlesen. Jona Kapitel 2, das ganze Kapitel, Verse 1 bis 11. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir versiegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Lasst mich noch eben für dieses Wort beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, segne an uns dein Wort. Lass uns nun zur Ruhe kommen. Lass uns dein Wort verstehen, damit es in unseren Herzen Veränderungen bewirkt. Wir danken dir, dass du mit uns Gemeinschaft haben willst, dass du darum das fleischgewordene Wort, deinen Sohn, zu uns gesandt hast, dass du und dein Sohn wiederum den Heiligen Geist zu uns gesandt hast, damit wir dein Wort verstehen können. Wir danken dir für dein Wort in unserer Sprache, durch das wir wiederum mit dir Gemeinschaft haben können. Und wir bitten dich, stärke du uns, deinen Heiligen Geist in uns, dass wir dein Wort heute Morgen so verstehen, wie du es willst. Herr, gib, dass ich dein Wort so ausbreite und so auslege, wie du es willst und nicht, wie ich es will. Und so bitten wir dich um deinen Segen und danken dir für dein Wort und deine Gnade und deinen Zuspruch. Amen. Jona versank im tosenden Meer. Er kam dem Tod so nah wie sonst kaum ein anderer Mensch. Aber Gott hatte einen anderen Plan mit ihm und ließ ihn daher durch einen riesenhaften Fisch retten. Die ganze Diskussion, war das ein Fisch, war das ein Wal, das können wir uns schenken. Aus der damaligen Sicht war es ein Fisch und er war groß genug, damit Jona hineinpasste. Aber warum rettete Gott Jona durch einen riesigen Fisch? Warum handelte er auf so eine ungewöhnliche und spektakuläre Weise, von der wir nur einmal auf dieser Weise in der Bibel lesen können? Er hätte ihn doch auch weniger dramatisch zurückführen können auf den Weg nach Ninive. Aber Jona musste auf so ungewöhnliche und spektakuläre Weise zunächst über Bord geschmissen werden und im Meer versinken, um Gott gegenüber erneut gehorsam zu lernen. Ja, indem er am eigenen Leib neu erfährt, wie niedrig er ist und wie groß Gott ist. Ja, dass er am eigenen Leib die Gnade Gottes direkt neu erfährt. Erst danach war er bereit dazu, auch den Niniviten Gottes Wort, selbst wenn es nur ein Gerichtswort war, zu verkünden. Seine leidvollen Erfahrungen machten ihn demütig und führten ihn ins Gebet, welches er später zusammen mit der ganzen Geschichte aufschrieb, von der wir heute das zweite Kapitel gelesen haben. Und Gott will uns heute Morgen, an diesem Vormittag, diese Geschichte wie einen Spiegel gegenüberstellen. Er fordert uns heraus, ja, dass auch wir unser Leben überprüfen, dass wir uns hinterfragen, wie viel Jona steckt in mir? Haben wir vielleicht auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen im Kopf, in unserer Nachbarschaft oder in anderen Ländern, in anderen Städten, die uns davon abhalten, ihnen Gottes Wort weiterzugeben, ihnen in Liebe zu begegnen? Freuen wir uns darüber, wenn Gott auch anderen Menschen gnädig ist, die gar nicht gläubig sind, die es aus unserer Sicht eigentlich gar nicht verdient haben? Oder sind unsere Gedanken eher demütig und überkommt uns Unmut über das böse Verhalten der anderen Menschen, denen es dann dennoch so gut zu gehen scheint? Manchmal sogar viel, viel besser als uns, obwohl sie nicht an Gott glauben. Muss Gott vielleicht auch unseren Charakter erst durch eine schwere Lebenskrise erziehen, dass wir seinem Wort mehr vertrauen als unserem eigenen Willen? Dem Propheten Jona fehlte es bestimmt nicht an der richtigen Theologie. Er war ein Prophet Gottes. Aber es fehlte ihm anscheinend an der richtigen Herzenseinstellung. Und Gott fragt uns heute Morgen, wie ist das bei uns? Nun lasst uns zunächst betrachten, was Jona zum Umdenken brachte. Möge es auch uns zum Umdenken bringen. Vers 4. Die Wellen gingen eine über nach der anderen über Jonas Kopf. Sie schleuderten ihn hin und her und die Strömung, sie zog ihn mit sich nach unten. Er hatte keine Kraft mehr. Irgendwann war es zu Ende. Wir wissen gar nicht, ob er schwimmen konnte überhaupt. Ob er noch einen Kampf hatte oder ob er sofort von der Strömung nach unten gezogen wurde. Es ist egal, irgendwann war es zu Ende. Er war wörtlich von dem umgeben, was ihn tötete. Vers 6 und 7. Immer tiefer sank er zum Meeresboden hinab, zu den Gründen der Berge. Er war vollständig von Wasser umgeben. Der Wasserdruck und der Leidensdruck wurde immer größer. Ich kann das gut verstehen. Ich habe sehr empfindliche Trommelfelle. Wenn ich tiefer als einen Meter tauche, dann fängt es an, sehr zu schmerzen. Und dann verhedderte er sich auch letztlich noch im Meergras. Im Seetang, könnte man auch sagen. Und so trieb er völlig allein und vollkommen orientierungslos dahin in der Tiefe. Ausgelaugt, kraftlos, als sei er auch vor Gott verborgen. So schlang sich selbst das Seegras um seinen Kopf. Er war in großer Todesangst und in großer Drangsal, wie er in Vers 3b beschreibt. Und Geschwister, geht es nicht dem einen oder der anderen von uns manchmal gefühlt ganz ähnlich? Wenn man krank ist, wirklich, wirklich im Bett liegt und nicht mehr kann, wenn man schlottert und wenn man zu schwach ist, um auf die Toilette zu gehen, oder wenn man sich einfach nur einsam fühlt, weil man alleine zu Hause ist am Abend, oder weil man keine Arbeit hat, oder bei einer Krise mit dem Ehepartner oder den Kindern, oder wenn man zum Beispiel einen lieben Menschen verloren hat und man vor Trauer oder ja vor Trauer den Lebensmut verliert. Euch fallen da gewiss noch mehr Dinge ein, die bei euch ganz aktuell sein könnten. Da kann man dann schon mal die Hoffnung verlieren, scheinbar, und sich ganz alleine fühlen. So als ob sogar Gott einen nicht mehr sieht und er sich scheinbar nicht mehr über uns, um uns kümmert. Aber die Frage ist, wie verhalten wir uns dann in genau solchen Situationen? Wie verhielt sich Jona in dieser Situation? Jona wandte sich in dieser eigentlich schier auswegslosen Situation an Gott. Damals gab es noch kein Lifeguard, deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die da noch mit dem Helikopter ankommt und schnell ins Wasser springt und wie im Film die letzte Sekunde die Hand greift und jemanden herausreißt. Nein, es war eigentlich komplett hoffnungslos. Aber dennoch wusste er, Gott hat mich in diese Situation gebracht. Er kann mich auch wieder herausführen. Vers 3. Der Kirchenvater Augustin sagte einmal: Doch weil es jemanden gibt, der sogar noch inwendiger ist, als du selbst es bist, gibt es keinen Ort, wohin du vor Gott fliehen könntest, außer zu einem versöhnten Gott. Es gibt überhaupt keinen Ort, wohin du fliehen kannst. Willst du vor ihm fliehen, fliehe vielmehr zu ihm hin. Und obwohl die Seeleute Jona über Bord geworfen hatten, wusste Jona, wie ich schon sagte, dass es Gott war, der ihn in diese Situation geführt hatte. Dass Gott ihn in seiner Weisheit, dass er es in seiner Weisheit beschlossen hatte, dass er in der Tiefe des Wassers endete. Und daher sagte er: Du Gott hast mich in die Tiefe geschleudert. Denn Jona war Gott gegenüber ungehorsam. Und nun bestrafte ihn Gott dafür. Und das wusste er. Und daher hatte er Todesangst. Ja, viel näher kann man dem Tod wahrscheinlich gar nicht kommen. Aber Jona hatte dennoch Hoffnung. Er gab die Hoffnung nicht auf, dass auch Gott selbst ihn wieder aus dieser bedrohlichen Situation herausretten kann. Er wusste zum einen, dass Gott ihn ins Verderben geführt hatte, ja, in den Schoß des Totenreiches, und zum anderen, dass Gott ihn aus diesem Leiden auch wieder erretten könnte. Und daher hielt Jona trotz der scheinbar ausweglosen Situation seinen Blick, seinen geistigen Blick und seine Hoffnung auf Gottes Tempel gerichtet. Und damit auf Gott. Verse 3 und Vers 8. Er wusste, dass er Gott ungehorsam war und Gottes Strafe verdient hatte. Aber er ist sich auch der Gnade Gottes ganz neu bewusst geworden. Denn wenn Gott vielleicht den Assyrern gnädig sein würde, dann würde er vielleicht auch, oder sehr wahrscheinlich, auch ihm gnädig sein. Und trotz all der Leiden, die er am eigenen Körper spürte, gab er seine Hoffnung auf Rettung durch Gott nicht auf. Und genau so demütigte Gott Jona durch das Leid, um ihn näher an sich zu ziehen, um ihn zu erziehen. Und dann sandte Gott tatsächlich Hilfe, aber die war ganz anders, als es wahrscheinlich Jona vermutet hätte und gedacht hätte. Es kam ein riesiger Fisch. Wie unheimlich ist das? Es gibt so einen Trickfilm, Findet Nemo. Da gibt es diese Situation, wo diese zwei kleinen Fische im Meer sind und dann kommt plötzlich eine riesengroßer Schatten oder ein kleiner Schatten, der immer größer wird, immer größer. Und das ist ein riesiger Wal, der die beiden dann verschluckt. Unheimlich muss das sein. Und so unheimlich, wie sich das vielleicht angefühlt hat, es ging ihm danach nicht so viel besser als zuvor. Denn im Fisch war es ja auch nass und glitschig. Es war auch dunkel wie zuvor. Es war auch kalt. Er war immer noch allein und wusste auch nicht, wohin der Fisch hinschwimmen würde und was nun noch passieren würde. Was Jona spürte, was er schmeckte, was er roch, war im Fisch nicht besser als außerhalb des Fisches. Ja, die Magensäure des Fisches, sie war nicht besser als das Meerwasser zuvor. Er konnte wieder atmen, aber was er da einatmen musste, es muss jämmerlich nach Fisch gestunken haben. Aber ganz abgesehen davon, wie es ihm dort im Fisch nicht sehr viel anders als außerhalb des Fisches erging, ganz abgesehen davon, wie er sich fühlte, hat sich dennoch die Situation von ihm radikal verändert. Nun war er nicht mehr von dem umgeben, was ihn tötete, sondern von dem, was ihn rettete. So unangenehm das auch zu sein schien, seine Rettung stank ja schließlich nach Fisch. Er wusste, dass er dem Totenreich nun entkommen war. Vers 3. Denn wie aus dem Schoß des Totenreiches rief er zu Gott. Doch Gott fischte ihn, im wahrsten Sinne des Wortes, fischte ihn durch einen Fisch, indem er in den Bauch des Fisches geriet, aus dem Totenreich heraus. Und er fischte Gott durch den Bauch des Fisches aus dem Bauch des Totenreiches. Denn so kann man das Wort Schoß, wie wir es in der Schlachterübersetzung in Vers 3 haben, auch übersetzen. Es sind zwei unterschiedliche, aber sehr ähnliche Wörter in der Bedeutung. Sie bedeuten beide Inneres, das eine eher Mageninneres, das andere mehr Mutterleibinneres. Und Gott versetzte ihn dadurch aus dem Reich dessen, des Todes, in das Reich des Lebens, in den Ort seiner Rettung, in den Bauch des Fisches. Und das finde ich an dieser Stelle sehr interessant, denn Gott gebraucht insgesamt drei unterschiedliche Worte hier. Im Kapitel 1 bereits spricht Jona von dem Inneren des Schiffes, in dem er war. Auch wiederum ein sehr ähnlicher Begriff. Wir sagen ja heute auch, das ist der Schiffsbauch, das ist der Bug. Schiffsbauch heißt es. Also befand Gott sich Jona zunächst im Bauch des Schiffes, einer menschengemachten Sache, die den Menschen schützen soll vor den, vor dem Wasser. Dann befand er sich im Bauch des Totenreiches, umgeben von Wasser. Und Gott rettete ihn durch den Bauch des Fisches. Und die letzten beiden Dinge waren nicht sehr viel anders von dem, was man spürt und fühlt. Von dem man umgeben ist. Aber das eine, was einen umgibt, will einen töten, und das andere hat Jona gerettet. Aber dennoch war das Fundament für die Hoffnung Jonas nicht der Fisch, sondern Gott. Er wusste, Gott ist gut, auch wenn die Welt um mich herum böse ist. Auch wenn man manchmal versinkt und kein Land mehr sieht, so wie Jona. Er wusste bereits im unbehaglichen Bauch des Fisches, ich bin gerettet. Yes, ich lebe, weil Gott mich gerettet hat. Und darum hat er bereits im Bauch des Schiffes angefangen, Gott zu loben und ihn für seine Rettung zu preisen, obwohl er noch nicht wusste, wohin es geht. Obwohl er noch nicht wusste, dass er 3 Tage im Bauch des Fisches ausharren musste. Es fühlte sich nicht so sehr anders an, wie schon gesagt, wie das Leid zuvor, aber dennoch war da ein radikaler Unterschied. Merkt ihr, wie hochaktuell diese alte, tausende Jahre alte Geschichte auch heute noch für uns ist? Wenn wir in Notsituationen sind, auch als Christen können wir manchmal in Notsituationen geraten, die sich sehr unangenehm anfühlen. Und jetzt, Freunde, jetzt kommt erst der eigentliche Clou des 2. Kapitels, der eigentliche Schlüssel oder das Besondere, nicht der Schlüssel, sondern das Besondere. Denn diese Geschichte ist zwar eine alttestamentliche Geschichte, aber sie ist wie eine Vorschattung auf das Neue Testament. Ein Hinweis auf das Opfer Christi am Kreuz. Nun, was meine ich mit Vorschattung? Ich weiß nicht, ob euer Pastor euch jemals jemals diesen Begriff verwendet hat. Es bedeutet, dass diese Geschichte wie ein Schattenabbild ist von der Geschichte am Kreuz. Das Kreuz von durch das Neue Testament wie von heute aus ein Licht drauf scheinen lasse, dann wirft es in die Vergangenheit, ins Alte Testament, einen Schatten. Er ist nicht das Kreuz, er mag nicht genau das Kreuz 100% abbilden, ist verschwommen, die Ränder, aber es weist uns auf das Kreuz hin, auf Christus. Der Schatten zeigt uns keine Details. Es kann auch etwas anders aussehen als das, was abgebildet wird, aber dennoch weist es darauf etwas hin, auf etwas tatsächlich Existierendes. Und das ist auch bei dieser alten Geschichte der Fall. Denn mehrere Punkte sind hier der Fall. So wie Jona war auch Christus voll Todesangst im Garten Gethsemane. Und er litt fürchterliche Schmerzen und Angst durch die Geißelung vor der Kreuzigung, durch die Folter bis hin den Tod am Kreuz. So wie Jona sich vor den Augen Gottes verstoßen fühlte, so sprach auch Christus am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein wesentlicher Unterschied ist aber, dass Jona zwar dem Totenreich sehr nahe gekommen ist, er sich so fühlte wie im Schoß des Totenreichs, aber Jesus ging noch einen Schritt weiter, er ist tatsächlich gestorben. Aber, und hier ist der Unterschied, Jona wurde bestraft für sein Ungehorsam, Jesus wurde nicht bestraft für seinen Ungehorsam, sondern für unseren Ungehorsam. Und dadurch nahm Jesus durch seinen Opfertod, dem ewigen Tod, seine Macht. Und er konnte dadurch all unsere Sünden bezahlen, unsere Schuld zunichte machen. Außerdem wurde Jesus nach 3 Tagen nicht von einem Fisch wieder an Land gespuckt, sondern er wurde von Gott nach 3 Tagen auferweckt. Und Jona beschreibt seine Errettung symbolisch in Vers 4, wie das Auferstehen aus einem Grab. Nun, Christus ist tatsächlich aus einem Grab hinausgegangen und seitdem lebt und regiert er an der Seite Gottes, seines und unseres Vaters bis zum heutigen Tage, bis in alle Ewigkeit. Seht ihr, wie diese beiden Geschichten eine Verbindung haben? Und diese Verbindung, sie wollen uns auf das Evangelium über Christus hinweisen. Denn wenn ihr bis jetzt vielleicht in Gedanken irgendwie durch die Hitze und schlecht geschlafen oder so irgendwie abgeschwiffen seid, dann bitte ich euch, hört jetzt noch einmal ganz genau zu. Denn jetzt mache ich einen Vergleich, aber dieses Mal vergleiche ich nicht Jesus mit Jona wie zuvor, sondern ich vergleiche Jonas mit unserer Hoffnung im Leben. Daher jetzt aufpassen. Wenn ihr jetzt aufpasst, dann hat sich der Gottesdienst jetzt schon gelohnt. Wenn Jona ein Fundament seiner Hoffnung in Gott hatte, weil er sich in einem Fisch befand, wie viel mehr haben wir Christen eine feste Hoffnung, weil wir uns in Christus befinden? Denn wir sind, wenn wir an Christus glauben, an seinen Zuspruch der Vergebung, dass er Gottes Sohn ist, für unsere Sünden starb, dass es Gott wirklich gibt, ja, dann sind wir von seinem Heil schützend umgeben, wie Jona vom Fisch umgeben war. Aber unsere Rettung stinkt nicht mal nach Fisch. Ja, wie viel größer kann unsere Hoffnung sein, weil wir jetzt das Evangelium von Jesus Christus haben, dem Sohn Gottes selbst, durch welches uns jeden Tag aufs Neue Gott seine Vergebung zuspricht. Versteht ihr? Wenn ihr in der nächsten Woche, wenn euch in der nächsten Woche Krankheit und Schmerzen und Leiden und Sorgen und Ängste scheinbar wie ins Gesicht schlagen wollen und euch fragen innerlich, ja, wo ist deine Hoffnung? Dann haben wir Christen eine unerschütterliche Antwort. Schau hin zum Kreuz. Jona schaute nämlich in seinem Geist zum Tempel Gottes. Denn dort war das Zentrum der damaligen Anbetung. Wir können heute im Gebet zu Christus schauen. Denn er ist der neue und der noch viel bessere Tempel. Und er litt für uns und er gab für uns sein Leben, damit wir uns der Vergebung Gottes ganz gewiss sein können. Und so bringt er unsere Gebete und bringt uns dadurch in die Gegenwart Gottes, was damals nur möglich war, wenn man sich im Tempel befand. Und wenn du scheinbar in deinen Sünden zu versinken drohst, wie Jona im Meer, auch dann haben wir eine unerschütterliche Antwort. Es ist wiederum Christus. Schau hin zu Christus, denn nur er allein kann uns von all unseren Sünden retten, wenn wir sie ihm bekennen im Gebet. Mehr brauchen wir heute nicht mehr zu tun. Denn so heißt es in der Schrift, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das reicht, wenn wir an Christi Opfer für uns glauben. Ist das nicht herrlich? Und darum bildet Christus das Fundament unserer Hoffnung. Er, Christus, ging nicht irgendwohin ans Ende der Welt, so wie Jona. Nein, er ging ans Kreuz für uns. Und da hing er für unsere Hoffnung. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und wenn du das tust, dann kannst du dir sicher sein, dass Christus dich auch in deiner Not, in deiner Krankheit und in deinem Leiden nicht verlassen wird. Er verlässt weder dich noch mich. Denn Christus hat den höchsten Preis bezahlt, den je ein Mensch, irgendein Mensch für irgendetwas bezahlt hat. Es wurde nie etwas Kostbareres gegeben als das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Sein Leben ist der Preis, der gezahlt wurde für all unsere Sünden. Für deine, deine und für meine. Und für diese Hoffnung steht nun das Kreuz. Das Kreuz, was ursprünglich das Zeichen des Fluches war, kann darum heute für uns ein Zeichen des Segens sein. Und deshalb ist das Kreuz und noch viel mehr ist Christus unser Fundament der Hoffnung. Es ist viel größer und viel stärker und viel sicherer als der Fisch damals bei Jona. Christus und das Kreuz, was am Kreuz geschah, das beweist uns die Liebe Gottes, das beweist uns die Treue Gottes, auch wenn wir gerade selbst im Leid stecken. Wenn wir manchmal gefragt werden als Christen, ich denke auch besonders hier in Berlin mit dem großen Mahnmal wegen der großen Schuld, die das deutsche Volk auf sich geladen hatte im Dritten Reich durch den Massenmord an den Juden. Wenn wir manchmal gefragt werden, ja, wo war Gott in diesem Augenblick, wo das alles passierte, dann können wir sagen, ja, schau zum Kreuz. Dort war Christus, um für all diese Sünden auch zu sterben. Er litt wahrhaft für uns. Und das hat dann der Apostel Paulus in Römerbrief Kapitel 8, wie wir es in der Lesung haben, auch wunderbar beschrieben. Dass Gott treuer ist, als wir es sind. Denn dort schreibt er, ich fasse nur noch einmal die Verse 38 und 39 hier auf. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn dich die Welt und wenn dich dein schlechtes Gewissen plagen, oder wenn dich über dich das Leid hereinbricht, wie bei Jona, und du keinen Ausweg mehr siehst, kein Land mehr siehst, dann nimm doch jetzt dieses Angebot Gottes, dieses Gnadenangebot an, das er dir in Christus gegeben hat. Und schau hin zu Christus, deinem Retter. Er ist noch besser als der Fisch bei Jona. Er kann dich wahrhaft retten. Bekenne ihm deine Schuld oder klage ihm dein Leid. Gott wird dich hören, auch wenn du dir selbst nicht sicher bist. Auch wenn sich nicht sofort deine Lebensumstände verändern werden. Denn er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir befreit werden von dem Zweiten, von dem ewigen Tod, der Sünde sollt in unserem Leben. Er ist unsere Hoffnung in unserem Leben, auch wenn es uns manchmal schlecht geht. Weil Christus ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist. Wir haben im Glauben an Christus eine Hoffnung, die darum den Tod selbst überwindet und uns eine frohmachende Lebensperspektive schon jetzt gibt. Wir werden hier nicht auf ein Leben nach dem Tod vertröstet, wie es uns Christen manchmal vorgeworfen wird. Nein, dieser Glauben, diese Hoffnung, sie kann uns jetzt froh machen durch alles Leiden hinweg. Ja, sogar bis über den irdischen Tod hinweg, hinein in das Ewig, in die Ewigkeit, in der wir bei Gott in seiner Gegenwart sein werden. Denn Christus hat uns nicht nur von unseren Sünden befreit, sodass wir nun auf Level 0 sind und von Neuem starten können. Nein, er hat uns auch zu Gottes Kindern gemacht, uns für immer versöhnt mit seinem Vater. Jona wurde zwar zurück ins irdische Leben gebracht, aber Christus bringt uns ins ewige Leben hinein, das jetzt beginnen kann, wenn du an Gott glaubst. Und die Freuden in der Ewigkeit bei Gott, sie werden unser jetziges Leid mehr als nur wieder ausgleichen. Aber diese wunderbaren Zukunftsaussichten, sie haben eben auch Konsequenzen für unser Leben jetzt. Nicht nur, dass wir fröhlicher leben können, auch im Leid. Nein, es gibt noch etwas anderes und das beschreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 54 bis 58, folgendermaßen. Wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns Sieg. Und jetzt kommt es, Achtung, haltet daher unbeirrt fest am Glauben, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts von dem richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das ist es. Das hat Jona durch Gottes Gnade am eigenen Körper erfahren und neu lernen müssen. Und darum hat er sich dann dennoch aufgemacht, um den Menschen von Gottes Zorn über ihre Sünden zu erzählen, damit sie eine Chance bekommen, noch einmal ihr Schicksal abzuwenden, scheinbar. Aber auch, um ihnen von seiner wunderbaren Gnade zu berichten, wenn man Buße tut. Und dazu sind auch wir berufen, über alle Grenzen der verschiedenen Kulturen hinweg und über alle Vorurteile in unseren Köpfen hinweg. Schließlich hat niemand Gottes Gnade verdient. Niemand von uns. Uns allen wurde sie von Gott geschenkt. Lasst uns darum diese Botschaft und unsere Hoffnung nicht für uns behalten, sondern sie teilen mit der Welt und sie weitergeben, wann immer es möglich ist. Ohne den anderen Menschen um uns herum Druck zu bereiten, sondern wenn immer es möglich ist, in Gesprächen und durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unser Vorbild, dem wir Christus immer ähnlicher werden. Und zum Abschluss möchte ich noch mit uns beten. Barmherziger, ewiger Vater, mach du doch bitte unsere harten Herzen weich, die manchmal genauso sind wie das harte Herz von Jona, damit wir den Menschen in unserem Umfeld in Liebe begegnen und ihnen gern von deinem Sohn und seinem Opfer für uns berichten. Herr, gib uns bitte auch den Mut dazu und rüste uns mit der dafür notwendigen Kraft aus, den Menschen in Liebe zu begegnen. Lass unser Vertrauen auf dich und deine Gnade und deine Güte nicht wanken, wenn es uns gut geht, aber auch wenn wir leiden. Denn du, Gott, du bist gut allein, du bist heilig und gerecht. aber du bist auch voll Liebe und Gnade zu uns. Und dafür loben und preisen wir dich und deinen Namen. Und das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Lasst uns nun als Antwort auf die Predigt das Lied singen, weiter singen, was wir schon vor der Predigt begonnen haben. Nun freut euch, liebe Christengemein. Nummer 273, Abstrophe ab 5 bis 8. 5 bis 8.